Namen hier versammeln dürfen. Wir versammeln uns unter deinem Schutz. Wir preisen deinen Namen und wir möchten ja, erleben, wie du zu uns redest. Ich möchte dich bitten, dass du Dick segnest mit dem, was er vorbereitet hat, dass wir wirklich gestärkt aus der Gegenwart, aus der Gemeinschaft mit dir hinaus gehen können in unseren Alltag. Segne du unser Hören, unser Handeln, segne das Reden von Dick. Und auch die Teens und die Kids-Treff möchte ich segnen in deinem Namen. Danke, dass sie auch dein Wort heute Morgen hören dürfen. Amen.
Amen. Ja, die Predigt heute Morgen ist in zwei Teile. Vielleicht sind manche froh, dann geht es nicht so lang. Heute Morgen heißt unser Thema, sich stärken im Herrn, und nächste Woche andere stärken im Herrn. Zwei Teile, Riesenthema natürlich. Ich nehme nur einen kleinen Ausschnitt und betrachte eigentlich nur diese Verse aus dem Psalm 84, die Verse 6 bis 8. Da schreibt der Psalmdichter über glückliche Menschen. Ich weiß nicht, er konnte uns ja noch nicht kennen, aber sonst hatte er wahrscheinlich ein Bild vor Augen, welche Leute das sind. Also wer von uns ist eigentlich nicht gerne glücklich? Oder wer ist gerne unglücklich? Das sind so rhetorische Fragen. Das gibt es nicht. Wir wollen alle gerne glücklich sein und niemand möchte gerne unglücklich sein. Das ist nicht zufällig so, das hat der Schöpfer in unser aller Wesen hineingelegt, die Sehnsucht nach Glück. Manche sagen auch, es ist die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Und der Mensch unternimmt alles möglich, um das zu finden, ganz verschiedene Wege, wie finde ich Glück? Aber Glück ist nicht die Betrachtung eines einzelnen Moments. Mensch, hast du Glück, dass irgendwas passiert. Nein, wenn man wirklich vom Glück im Leben redet, dann ist das immer die Langzeitperspektive. Ja, dann ist das eigentlich schlussendlich die Erntefrage. Ob es wirklich ein glückliches Leben, ein glückliches Ende ist. Und das macht der Psalmdichter auch so. Und wir wollen jetzt mal diese Verse lesen. Ich war ganz überrascht, welche Übersetzung jetzt die Sonja genommen hat, weil im Grundtext das eigentlich ein bisschen anders tönt. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt worden durch diese Übersetzung. Aber ich bleibe bei meiner Elberfelder Übersetzung. Die ist ganz nah am Grundtext. Seid ihr einverstanden? Ja, okay, gut. Sonst habe ich ein bisschen ein Problem mit der Auslegung heute Morgen. Also, er spricht vom Glück. Es ist wahrscheinlich, es steht ja nicht da, ein Wallfahrtspsalm, also ein Psalm von Menschen unterwegs nach Jerusalem zum großen Fest. Aber dann spricht er über, welche Menschen glücklich sind. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Wenn wir diesen Vers anschauen, diese drei, dann ist da zunächst einmal eine Feststellung, eine Meinung. Glücklich der Mensch, Vers 6, deren Stärken in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Und dann gibt es die Begründung, zwei Begründungen, warum er diese Menschen glücklich nennt. Und da können Sie mal schauen, ob Sie zu den Glücklichen gehören. Einmal, ob das auch in Ihrem Leben so ist, ein Herz mit gebahnte Wege, wir werden das noch anschauen. Und dann die Begründung, denn diese Menschen, und da merkt man schon, um was für Stärke es geht, gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Sie erleben den Frühregen Gottes. Und der zweite Grund, warum sie glücklich sind, sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen vor Gott in Zion. Also sie erreichen das Ziel in der Begegnung mit Gott und gehen unterwegs von Kraft zu Kraft dorthin. Wir Menschen möchten alle gern stark sein. Und als Buben hat man sich so immer ein bisschen getestet, wer der Stärkere ist. Ja, und das macht man heute immer noch so bei den Buben. Ich habe auch Enkel und die Mädchen haben ein bisschen eine andere Art um ihre Stärken. Da geht es mehr darum, wer ist der Schönste und so weiter. Aber bei den Buben ist das eigentlich bis zu einem gewissen Alter kein Thema, sondern da ist mehr, wer ist der Stärkste. Und interessant in der Bibel, schon bei den Jüngern merkt man das. Wer ist der Größte unter uns? Und dann haben sie so gerungen und gemessen, wer dann eigentlich der Stärkste ist. Ja. Das sind eigentlich alles so Arten von Stärke, die die Bibel hier nicht meint. Äußere Stärke ist immer begrenzt. Denken wir an die Reiche, die da waren, die so kräftig und die alle beherrscht haben und so. Das Babylonische Reich, das Persische Reich, das Griechische Reich, das Römische Reich, das sind heute alles Ruinen. Ja. Und auch die Leute, die so stark waren, wenn wir sie ausgraben könnten, sind alles lauter Knochen. Ja, also, ja, also es ist alte Knochen halt. Ja. Das vergeht alles und das meint die Bibel auch nicht. Und der Prediger hat so eine Beobachtung auch gemacht. Und dann schreibt er immer wieder eine gleiche Redewendung in seine Beobachtungen dieser Welt, der Menschen und der Arbeit. Und hier sagt er, Kapitel 2, Vers 11, ich wandte mich hin zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte. Und siehe, alles war super gelungen. Nein, alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Und da macht er eine Schlussfolgerung. Es gibt also keinen Gewinn unter der Sonne. Das ist die menschliche Anstrengung in ihrer Begrenztheit mit dem Tod, mit dem Leben, mit der Krankheit, mit den Schwierigkeiten. Das ist eigentlich alles irgendwann wieder vorbei. Und was bringt es überhaupt? Und es ist gut, sich diese Frage immer wieder zu stellen, damit wir eine klare Ausrichtung haben und die Dinge, die passieren im Leben, auch richtig einordnen können. Da lese mal wieder das Predigerbuch. Das kann ein bisschen helfen. Ja, wir brauchen also eine andere Stärke. Der Psalmist sagt, wir brauchen eine Stärke in dir. Eine Stärke, die bleibt, also die man mitnehmen kann. Auf der anderen Seite des Grabes. Eine Stärke, die sich in Not bewährt und die sich im Bedrängnis offenbart. Und eine solche Stärke wird sichtbar am Fundament. Und ein Fundament wird dann getestet, wenn es Erschütterungen gibt. Ob dann alles zusammenfällt oder ob stehen bleibt. Jesus hat dieses Beispiel genommen am Ende der Bergpredigt. Und sagt, wer sich auf die Worte von ihm, die Geist und Leben sind, gründet, der steht auf einem Fels und da kommt Sturm und was immer und das bleibt stehen. Seht, wenn unser Leben im Bild gesprochen so aussieht, dann könnte man sich fragen, wenn dieser Turm reden könnte, ist dieser Turm ein glaubwürdiger Zeuge eines geradlinigen Lebens und eines guten Fundaments? Seht, wenn solche Menschen, die in ihrem Leben so dastehen, reden vom Fundament und von geradlinig und uns Anweisungen geben würden, dann würden wir sagen, da stell du dich erstmal gerade hin, denn du stehst ja ganz schräg und das könnte jeden Moment umkippen. Nun wissen wir, dass es sich nicht geht, weil man da ständig repariert hat und Millionen von, was weiß ich, Euros da reingesteckt hat, damit dieses schöne Turmchen stehen bleiben kann. Aber das ist so ein Bild. Manchmal begegnen uns Menschen, wo wir wissen, das Leben sieht so erbärmlich aus. Aber sie wollen andere anleiten. Sie wollen andere sagen, wie es geht. Das ist nicht glaubwürdig. Die Bibel möchte uns zu glaubwürdigen Menschen machen. Jesus war der Glaubwürdigste. Das war immer alles eins. Der schlief im Sturm auf dem Schiff, weil er diese Kraft hatte. Der betete am Kreuz für seine Feinde. Das ist die Kraft, worum es geht in Gottes Wort. Und auch in der Gemeinde. Denn da heißt es, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst Eckstein ist. Also das sind ist nicht ein Gebäude aus Stein, sondern dass ein lebendiger Grund in unserem Leben gelegt. Und wer darin wurzelt, wer das in sich hinein aufnimmt, wer sich damit verbindet und eins wird, der wird gestärkt. Der erlebt etwas von Gottes Kraft in unserem Leben. Und diese Kraft kommt nur hinein durch den Heiligen Geist. Jetzt wollen wir diese Verse hier in dem Psalm 84 mal ein bisschen genauer anschauen. Also diese Menschen sind glücklich. Die werden auch angeschaut. Seht, wenn etwas passiert im Leben, was uns gegen den Strich geht, wenn wir enttäuscht werden, wenn am Arbeitsplatz etwas passiert, wo man sagen muss, das ist jetzt ein Hammer, was den da trifft, dann schauen die Leute, wie reagiert der jetzt? Und in dem Moment, wo der Mensch in Christus ist und dann ruhig bleiben kann, getrost bleiben kann, in der Liebe bleiben kann, dann ist er ohne Worte mit seinem Leben ein ganz starkes Zeugnis von wahres Glück im Leben. Denn dann denken viele, das hätte ich auch gern. Als mein Vater beerdigt wurde, dann sagten Leute zu meiner Mutter, so wie du möchte ich auch gerne sein. Wie bekommt man das? Ja. Weil sie etwas erlebten von diesem Frieden Gottes, von dieses Ruhen können in den Führungen unseres Herrn, wenn es mal nicht so geht, wie wir es wünschen. Hier heißt es darum, glücklich der Mensch, dessen Stärke in dir ist. Und dann kommt eine weitere Beschreibung. In dessen Herz gebahnte Wege sind. So heißt es wörtlich übersetzt. Gebahnte Wege. Was meint er mit dem? Unser Gott macht Lebensordnungen. Man sieht das in der Schöpfung. Wunderbare Lebensordnungen. Wir haben eine Rebe bei uns auf der Terrasse. So. Eingepflanzt. Der Heiner hat kontrolliert, ob wir es gut machen. Es ist okay, meint er. Aber es war noch nicht so viel Ernte da. Ne? Aber wir haben diese Rebe beachtet. Und das ist so schön zu sehen, wie dann die Ranken rausgehen und sucht, wo kann ich mich halten? Ganz klein. Und dann wird es richtig fest. Ja, da wird dann letztlich zu Holz, oder? Also so ein Wunder. Der Schöpfer hat Lebensordnungen für diese Rebe. Oder schauen wir in einen Bienenstock. Gott hat Lebensordnungen. Und die Lebensordnung, die gebahnte Wege in der Schöpfung, machen das nicht stur und mathematisch und irgendwie immer 90 Grad. Nein, ganz kreativ, aber voll mit Ordnung, Lebensordnung. Und diese Lebensordnungen hat Gott auch in Beziehungen und auch in unser Herz hineingelegt. Aber die sind verstopft. Weil diese Beziehung mit Gott erstmal eine gestörte Beziehung ist, eine Beziehung, die von Angst geprägt ist, wo der Mensch sich versteckt, weil er weiß, vor diesem Gott kann ich nicht bestehen. Aber das kann sich ja ändern durch Christus, weil er gekommen ist, um diese Wege frei zu machen. Und dann gibt es gebahnte Wege. Es gibt auch Menschen, die haben immer einen Knusch, oder? Die haben einen Knusch mit sich, die haben einen Knusch mit dem Nachbarn, die haben einen Knusch an der Arbeit, das ist ein Knusch mit ihrer Vergangenheit. Da kommt immer, die haben ständig einen Knusch, ne? Ein Durcheinander. Das ist der Gegner, der Durcheinanderwerfer, sagt die Bibel. Und er sagt, glücklich sind die, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Gebahnte Wege. Wie kommen die zustande? Gebahnte Wege gibt es durch Vergebung. Gott macht den Weg frei durch Vergebung. Es ist etwas ganz Wunderbares, wenn ein Mensch erlebt, ich hatte so ein böses Stachel in mein Herz und ich wurde dem nicht los. Ich war so geprägt von, dem werde ich es zeigen, dem werde ich es zurückgeben. Und dann kam die Vergebung und dann wurde der Weg frei. Und dann kam ein Stück Glück. Wenn du nicht versöhnt bist mit irgendwas, willst du dir selbst etwas Gutes tun? Nicht dem anderen, dem willst du wahrscheinlich nichts Gutes tun. Oder? Willst du dir selbst etwas Gutes tun, dann vergib ihn. Dann vergib ihm. Dann tust du zuerst dir selbst am meisten gut und den anderen auch. Und dann wird der Weg frei, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Der Psalmist hat schon dort gemerkt, dass es viele Menschen gibt, die haben diesen freien Weg nicht. Ja, gebahnte Wege. Ich habe mal ein paar Dinge aufgeschrieben. Ordnung machen durch einen von Gott geschenkten Umgang mit Geld, mit der Vergangenheit, mit Bitterkeit, mit erlebtes Unrecht, mit Zorn, mit Faulheit. Könnte also Dinge, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sind wir bereit dazu? Sind wir bereit dazu? Glauben wir, dass es durch ein gebahnter Weg im Leben Glück gibt? Das ist erstmal die Frage. Vielleicht glauben wir es gar nicht. Aber wenn wir es glauben, dass es durch gebahnte Wege, durch eine Struktur Gottes in unserem Leben wahres Glück gibt, dann ist es die Frage, wer gibt die gebahnte Wege vor? Die Rebe kann ja nicht fragen, wie kommt die Ordnung? Das ist in die Rebe hineingelegt. Aber du bist ein freier Mensch. Und da wirkt Gott auch und da will er die gebahnte Wege zeigen. Aber du darfst Nein sagen. Ich will diesen Weg nicht gehen. Bei Adam war das schon ein Problem. Aber wenn der Mensch sagt, doch, ich will das glauben. Das heißt, ich will in einer Situation fragen, was sagt dann die Bibel? Wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Und jetzt tue ich einfach, ich verstehe es nicht, es geht mir vielleicht sogar gegen den Strich, jetzt tue ich einfach, was geschrieben steht. Weil ich glaube, dass Gott das will, weil es so ein gebahnter Weg ist, weil das der Weg Gottes ist. Und dann geschieht ein Wunder. Dann kommt Glück. Seht, hier geht es um einen gebahnten Weg. In Jesaja 40. Und diese Vers, ich will ihn jetzt erstmal lesen, eine Stimme ruft, bahnt dem Herrn eine Straße durch die Wüste. Jetzt ist das eine Landschaft. Jetzt gibt es Ausleger, die übertragen diese Landschaft auf das Herz des Menschen. Das wollen wir jetzt mal machen. Also wir lesen jetzt diesen Versen, die hier stehen, nicht mit Augen, wo wir verschiedene Landschaften anschauen, in Israel und im Orient, sondern wir denken an die Landschaft unseres Herzens, an einer geistlichen Landschaft, Wüste. Ich muss ein Herz von Wüste nicht beschreiben, denke ich. Die sehen wir um uns und vielleicht manchmal in uns genug. Bahnt dem Herrn eine Straße durch die Wüste. Ebnet unserem Gott einen Weg durch die Steppe. Und nun kommen verschiedene geistliche Landschaften, die beschrieben werden. Vier geistliche Landschaften werden hier beschrieben. Jedes Tal soll aufgeschüttet. Das sind die Menschen, die immer so unten sind, immer so depressiv, immer das Negative sehen, immer das geht ja sowieso nicht. Und Gott sagt, dieser Weg will ich bahnen. Jedes Tal soll aufgeschüttet und jeder Berg, das sind die Menschen, die immer meinen, sie allein können es. Stolze Leute. Und Gott sagt, ich habe einen anderen Weg. Jeder Berg und Hügel soll eingeebnet werden. Und das Unebene, das sind die Ungehobelten, die Rauen, die immer anecken. Und die sich vielleicht noch so da etwas drauf einbilden. Ich sage meine Meinung. Ja. Und dieses Unebene soll gerade und das Hügelige, das sind die launischen Leute. Mal so, mal so. Man weiß nie, wie sie dran sind. Mal vorsichtig. Hallo, wie geht's? Ah, heute ist er gut drauf. Oh Gott, sind wir schon entspannter. Ja. Alle diese geistlichen Landschaften bahnt einem Weg unserem Gott. Und was passiert denn? Hier Vers 5. Dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar. Das ist Gottes Wort, Leute. Das ist nicht meine Meinung. Das ist Gottes Wort. Und das kannst du sehr gut übertragen auf das Herz. Das ist, was Gott will. Und dann passiert etwas. Ob du glücklich bist, ist nicht abhängig von deinen Umständen, sondern wie du dich dazu stellst. Und da will Gott in unserem Leben ein Wunder tun. Ja, wie herrlich das zu erleben, wenn der Heilige Geist uns hilft, dass das passiert, was Gottes Verheißung ist. Und dazu will er uns anleiten. Darum hat Gott seinen Geist gegeben, damit diese Ordnung in seiner Gemeinde und im Leben seiner Kinder sichtbar wird, damit er sichtbar wird, seine Liebe sichtbar wird, seine wunderbare Schöpfermacht in unser Herz auch deutlich wird. Ja? Und dieser Geist, sagt die Bibel, Gott hat uns nicht einen Geist der Angst, der Furchtsamkeit gegeben, sondern drei Aussagen, der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, der Zucht, der vom Disziplin, dass gebahnte Wege kommen, geprägt von Liebe, geprägt von Kraft. Ja, wer den Heiligen Geist betrübt, verliert die Kraft. Im Leben von Simson wird deutlich. Im Leben von König Saul wird das so ganz krass deutlich. Wer den Heiligen Geist betrübt, verliert die Kraft. Aber wer neu diese Verbindung heilen lässt, gewinnt neue Kraft. Gewinnt neue Kraft. Paulus beschreibt die Kraft mit einer Art von Waffenrüstung. Es geht nicht um einen Leistungssport. Es geht um Waffen, um Kleidungsstücke, die Gott uns anbietet. Und somit schließt er diesen Brief und sagt, schließlich, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und nun kommt es, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Aber um die Waffenrüstung, um die Kleidungsstücke Gottes anzuziehen, musst du deine alten Kleider ablegen. Gott zieht uns die neuen Kleider nicht über die alte an. Das funktioniert nicht. David konnte nicht kämpfen in diese Kleidung von König Saul. Er konnte kaum laufen. Sagt, nein, das ist nichts, lass das. Ich gehe in der Kraft des Herrn Zebaoth. So ist er dann zu Goliath gegangen. Ja. Das kann ich nicht brauchen. Die alte Kleidung müssen wir ablegen. Und das Problem ist nicht, dass wir diese neue Kleidung nicht haben. Das Problem ist, dass wir die alte nicht ablegen. Und dann fragen wir uns, wieso habe ich diese Liebe nicht? Wieso habe ich diese Geduld nicht? Wieso trage ich diesen Helm des Heils und diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit? Und was alles beschrieben ist. Wieso spüre ich das nicht? Und Gott sagt, leg doch mal die alte Kleider ab. Mach doch mal Ordnung in deinem Leben. Schreib doch mal endlich diesen Brief, von dem du schon lang weißt, du solltest das mal klären. Das klingt so einfach, Dick, du machst immer das Gleiche. Ja, ich habe nichts anderes zu sagen. Das ist mein Schlüsselerlebnis. Und wenn wir die Kraft dazu finden, uns darunter zu stellen, tut Gott das, was wir nicht können und kleidet uns ein mit Kraft. Abgeben. Ja, Bekennen von Schuld, Vergebung annehmen und sich einkleiden lassen mit neuer Kraft. Ich stelle dir eine Frage, die ist ganz einfach, aber schwer zu beantworten. Komisch. Die Frage heißt, wann hast du das letzte Mal laut zu einem Menschen gesagt, vergib mir? Das ist keine theoretische Frage. Ganz praktisch. Wann hast du das letzte Mal zu einem Menschen gesagt, laut gesagt, vergib mir? Es wäre Zeit vielleicht, das einmal wieder zu sagen. Nicht einfach so, weil man fromm ist, sondern weil es wahr ist, weil man sich schuldig gemacht hat. Und dann wirst du sehen, wie Glück entsteht zwischen zwei Menschen. Und wie Glück entsteht in dein Leben. Durch diese einfache und doch so schwere Haltung, vergib mir, das war nicht richtig. Das laut auszusprechen, nur so beginnt neues Leben. Ja. Ein neues Herz und neue Beziehungen. Und dann geht es weiter. Ich gehe nochmal in diesen Psalm. So. Der erste Vers haben wir kurz angeschaut. Jetzt gehen wir zu den Folgen. Ja, glücklich ein Mensch, deren Stärke in dir ist und dessen Herz gebahnte Wege sind. Zwei Folgen. Erste Folge, Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Das heißt, Menschen werden von Leid betroffen. Auch Gläubige gehen durch das Tränental. Menschen sterben. Menschen enttäuschen uns. Ich werde verletzt von Menschen, die ich liebe. Und dann so sage ich, ach, was habe ich doch schlimm und dann bin ich doch ein Armer und sehen die anderen das nicht, wie schlimm ich es habe. Nein. Sie machen es zu einem Quellort. Sie gehen weiter. Sie gehen weiter. Deren Stärke in dir. Das Tränental ist nicht der Ort, wo man sitzen bleibt. Sie gehen durch das Tränental und machen das. Sie graben. Sie graben. Sie machen es zu einem Quellort. Das heißt, sie suchen den Herrn. Sie suchen nicht das Selbstmitleid, obwohl das weh macht. Ja, es braucht auch einen Moment, natürlich, und vielleicht einen längeren Moment. Aber sie gehen weiter. Sie bleiben nicht hocken. Sie graben. Und Gott lässt die Quellen finden. Lässt die Quellen finden. Im Orient muss man wahrscheinlich tief graben. Da ist heiß und da ist dürr. Ja, sie graben. Aber sie gehen weiter und wer im Glauben geht, der darf finden. Frieden in Trauer, Hoffnung in Not, Vertrauen in Anfechtung, weil Gott treu ist. Wenn wir Zeugnis geben von unserem Leben, haben Sie auch schon gemacht, wovon berichten Sie denn? Dann berichten Sie doch von dem. Dann berichten Sie doch, wie Gott Ihnen begegnet ist, oder? Das ist das Zeugnis, was Kraft gibt, was Menschen berührt, weil es echt ist, weil es aus dem Leben kommt, weil sie das in uns und in unserer Lebenssituation erkennen können. So will es Gott geben. Das ist keine Leistung von uns Menschen. Das ist Gottes Begegnung in unserer Schwierigkeit. Das ist der Frühregen Gottes, so wie es hier steht. Ja. Es ist nicht eine Frage von der menschlichen Kraft. Die Bibel macht das nochmal deutlich hier in diesem Jesaja-Buch. Da geht es nicht darum, sind wir stark und so weiter, wie gut kennen wir die Bibelverse. Das ist alles hilfreich natürlich, aber das ist nicht entscheidend, nicht matchentscheidend, wie wir so sagen, oder? Matchentscheidend ist was anderes. Hier sagt Jesaja, Jünglinge ermüden und ermatten. Jünglinge als Bild von der menschlichen Kraft auf dem Höhepunkt. Sie ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber, und dann kommt die andere Seite. Und das sind nicht die noch stärker sind in ihrer menschlichen Kraft. Die auf den Herrn hoffen, oder harren haben manche Übersetzung, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwinge empor wie die Adler. Sie laufen. Und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Das ist eine Beobachtung, dass Gott will das dir und mir geben. Ja, das ist der Quellort in der Wüste. Das ist Paulus im Gefängnis, der schreibt, freut euch im Herrn. Das ist Stephanus, während die Steine fallen und er stirbt und sagt, Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Das ist nicht Stephanus, das ist nicht Paulus, das ist Christus, das ist sein Geist in diesen Männern. Und das ist der gleiche Geist, der heute hier gegenwärtig ist für dich und dein Gefängnis und deine, moralisch gesprochen vielleicht, Steinigung, die du erlebst. Die gleiche Kraft. Das ist dieses durchs Tränental gehen und es zu einem Quellort machen. Ja, und dann schauen wir noch den letzten Vers an. Hier, Vers 8. Zweite Zeichen von Kraft. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Sie erreichen das Ziel. Es ist nicht wie der reiche Kornbauer, der auch meinte, ich bin ganz glücklich, habe Scheunen gebaut und jetzt ruhe ich mich aus. Jetzt kommt die Pension. Könnte ich ausantworten? Pension? Nein, jetzt kommt die FG Leimenthal. Ja, noch schöner. Nein, Sie erscheinen vor Gott in Zion, das ist das Ziel. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Ja. Sie erleben Kraft und dann gehen sie weiter und wissen, und für die nächste Situation wird Gott sie auch wieder reichen. Für heute hat es gereicht, wie deine Tage, sagt die Bibel, so deine Kraft. Und für schwere Tage wird er dir viel Kraft geben. Das ist Gottes Verheißung. Damit wollen wir rechnen. Wir haben es nicht auf Vorrat, aber wir bekommen es fortwährend geschenkt. Ein Beispiel zum Abschluss. In der Bibel haben wir einen Mann mit Namen Kaleb. Der hatte einen Freund, das war der Josua. Und die zwei waren ein bisschen einsam unter den anderen 12, die ausgewählt waren, um das neue Land anzuschauen. Israel hatte ja 12 Stämme und für jeden Stamm sollte eine gehen. Und zwei, die ganz im Glauben waren, das waren Kaleb und Josua. Und die gingen voll Glaubens, Gott hat die Verheißung gegeben, aber die anderen 10, die haben schwer gezweifelt, ob das jetzt alles richtig ist. Und dann sind sie dann zurückgekommen, 10 waren total deprimiert, das ist nichts und so weiter, das schaffen wir nie, das sind Riesen dort und so weiter, befestigte Städte, dicke Mauern, können wir nie, wir sind ja Bauern oder was sind wir hier, Flüchtlinge, Wüstenleute, unmöglich. Und haben das ganze Volk so deprimiert, dass sie Mose und Josua und Kaleb steinigen wollten. Das war eine heiße Situation. Und dann hat Gott gesagt, also Zusatzrunde machen, nochmal 40 Jahre in die Wüste. Das war die Folge. Und dann, nach diesen 40 Jahren, sind die alle umgekommen, außer Josua und Kaleb, weil sie Gott vertraut haben. Und dann blickt Kaleb zurück, nach 40 Jahren. Blickte zurück, sie sind schon in dem Land jetzt, aber es ist noch nicht alles erobert worden, aber er blickt zurück. Und was sagt er jetzt? Josua 14. Meine Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt, die anderen 10, haben alle angesteckt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Es sind nun 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat. Als Israel in der Wüste umherzog und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Oh, alter, zerbrechlicher Mann. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt, sowohl zum Kampf als auch zum Aus- und Einziehen. Ich glaube nicht, dass der Kaleb hier von seiner menschlichen Kraft spricht. Denn diesem Zerfall von unserem Körper ist beim Schöpfer, bei Gläubigen wie Ungläubigen gleich. Die sterben alle und die Kräfte zerfallen. Ich bin überzeugt, dass Kaleb hier von der geistlichen Kraft spricht, dem Feind zu widerstehen, die Depression zu widerstehen, diesen Unglauben zu widerstehen. Das hat Kraft gebraucht vor 45 Jahren. Zu sagen, nein, ich vertraue dem Herrn. Er hat die Verheißung gegeben. Und das ganze Volk sagt, nein, das geht nicht. Das braucht Kraft. Und er sagt, die gleiche Kraft, die ich vor 45 Jahren bekommen habe, die habe ich heute noch, um ein- und auszuziehen, um diese Feinde aus dem Land zu verjagen und es vor Gott einzunehmen. Die Kraft muss nicht schwächer werden in deinem Leben. Sagen, ja, jetzt bin ich halt alt geworden, jetzt habe ich so viele Enttäuschungen erlebt und so. Und ja, das wird jetzt schwierig werden. Nein, 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 nein. Kaleb sagt, das muss nicht so sein. Es kann bleiben. Das ist für mich, vielleicht auch, weil ich älter bin, ein wunderbares Vorbild. Und ihr wisst ja, dass ich so regelmäßig joggen gehe. Und so ab und zu jogge ich zum Birschöpfli, also zum Rhein runter von uns so daheim und wieder zurück. Und da ist ein Schild, das ist einfach irgendein Schild, und das hat mich jedes Mal berührt, wenn ich da vorbeigelaufen bin. Und dann habe ich gedacht, heiße, wie berührt mich das doch? Und da bin ich einmal hin mit dem Velo extra und habe das Schild fotografiert. Und zwar steht auf dem Schild, da, altes Kraftwerk, das ist so an der Birchstraße, ne? So. Ja, heute gibt es das Schild nicht mehr. Jetzt haben wir so ein Plastikplane. Steht auch altes Kraftwerk drauf. Aber das war noch, bis vor einigen Wochen. Bin ich extra hin. Das hat mich so angesprochen. Das war so wie so ein Wunsch. Gott, das möchte ich sein. Ja, altes Kraftwerk. Und du junges Kraftwerk. Ein Kraftwerk für den Herrn. Ein Leben, das zeigt, dieser Gott ist vertrauenswürdig. Wenn es mir vielleicht äußerlich nicht gut geht, dann kann ich wie Paulus sagen, freut euch in dem Herrn. Dann halte ich mich an ihm. Und dann erlebe ich etwas, was ein Zeugnis ist in dieser Welt. Das ist dieser Gott, der ist bei dir. Ich kenne dein Leben gar nicht. Aber ich kenne diesen Herrn und seine Treue und seine Verheißung. Darfst du in Anspruch nehmen. Lass uns noch beten. Herr, du bist ein treuer Gott. Und der Psalmist hat gesagt, glücklich die Menschen, die ihre Stärke in dem Herrn haben, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Und Herr, vielleicht haben wir verstopfte Wege, hier und da. Wir wissen es vielleicht ganz genau, wo die Wege verstopft sind. Gib uns Gnade, dass wir mutig das tun, was dein Wort sagt. Und dann werden wir erleben, die Verbindung wird wiederhergestellt. Die Verbindung wird geheilt mit dir zwischen den Menschen. Gib uns Mut, auf das, was du uns sagst, einzugehen und zu glauben. Dann werden wir erleben, wie ein Wüstental zu einem Quellort wird. Dann werden wir von Kraft zu Kraft gehen. Dann werden wir das Ziel erreichen dürfen. Das ist deine Verheißung, Herr, den wir heute Morgen hier gelesen haben. Und ich danke dir, dass du bei denen bist, die Zweifel haben, ob sie durchhalten, ob sie das Ziel erreichen. Lass sie erleben dürfen, dass du sie liebst. Zieh sie ganz fest zu dir. Und heute Morgen, wenn wir Abendmahl feiern, lass sie spüren dürfen, das ist für mich. Das hat er für mich getan. Er liebt mich. Er hat sein Leben gegeben. Ich darf es schmecken. Begegne uns, Herr. Und lass uns erleben dürfen, dass es Kraft gibt in dir, die unser Leben erneuert. Amen.